Nicht so gierig.
Wieso? Schmeckt lecker als Eis.
Ja, wa?
Kann man geil auch machen. Geiles
Eis. Ey, aber...
Machen wir hier Dings, machen wir jetzt, oder?
Ja, wenn wir aufhören, noch mit Schiel, dann können wir Podcast anmachen, würde ich sagen,
oder? Machen wir aber.
Worum geht's eigentlich?
Irgendwas mit einer ganz krassen Wendung. Man denkt erst, ist so, aber dann ist ganz anders.
Ja, okay. Na dann.
Herzlich willkommen, liebe Tatort-Podcast-Freunde.
Da sind wir wieder und wir sind mal wieder live und direkt nebeneinander. Ich sage mal Hallöchen, Kommissar Bü.
Hallöchen, Kommissar Bü. Was haben wir denn hier für ein schönes Kaltgetränk für den Anfang?
Wir haben ein lokales Bier. Ich bin extra keine Kosten und Mühen gescheut und bin beim Chinamann um die Ecke gewesen und habe ein Jubi besorgt.
Nee, Jubi, was ist das? Das ist für unsere Hörer, die
Berliner Kindl Jubiläumspilsner. Das ist das Westberliner Bauarbeiterbier. Und das da passt. Wir einen Westberliner Tatort geschaut haben, dachte ich, passt dazu.
Und weil wir Bauarbeiter sind, genau. Im weitesten Sinne. Wir werkeln am Podcast. Genau. Welche Folge haben wir? 1023, genau. Tatort aus Berlin. Genau. Amor Fu.
Und das war ja eigentlich, man kann es ja noch regionaler eingrenzen. Man kann ja sagen, es war ein Neuköllner Tatort fast, oder? Was kriminalmäßig an Standorten stattfand.
Locations. Das ist dementsprechend die Folge 123 unseres illustren Podcasts, der immer noch gerne und viel gehört wird.
Und das ist ja sehr praktisch, dass das jetzt dieser Berliner Tatort ist, weil da können wir, also ich kann nicht viele Lokal-Slangs imitieren, aber berlinerisch kann ich ganz gut, wisst ihr, was ich sage? Und ich ziehe das heute die ganze Folge durch und werde Berlinern. Und ich versuch's mal, ja?
Ja, das kannst du auf jeden Fall viel besser als ich, weil ich komme gar nicht ursprünglich aus Berlin. Wir haben einen Anruf von unserem Stammhörer Achim bekommen und der hat gefragt, woher kommt eigentlich der Kommissar Bensky, der immer 1000 Dialekte nachmacht. Und er hat eine Ahnung gehabt, wegen dem Wort Bobbis, was ich benutzt habe. Das ist ein altes hessisches Wort und heißt Hintern. Mhm. Richtig geraten, lieber Achim, ich bin ursprünglich aus dem Hesseland. Dann haben wir gleich mal was erledigt, gleich nochmal anfangen.
Okay. Wir sind in Berlin und in Frankreich gewesen, in diesem Tatort. Aber der Französische, der kam erst zum Schluss. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, was soll dieser Strand, wo kommt dieses Wasser her? Was hat das zu bedeuten? Tempelhofer Feld ist ja natürlich kein Meeresstrand.
Das war da sneaky eingebaut. Vielleicht kommt das, können wir da direkt überleiten zu unserer Lieblingsrubrik, erfunden vom Großmeister Kommissar Hosch. Der Schnellschuss. Ich würde sagen, du fängst an, Bülow.
Ich habe mir notiert, trocken, solide, Lokalkolorit.
Mein Schnellschuss ist, ich habe einfach bei Kommissar, ist ja gar kein Kommissar, bei dem berühmten Herrn Dell abgeschrieben und sage, die beste Berliner Tatort-Geschichte bis jetzt. Ich habe es noch nicht mal hingekriegt, das Zitat richtig zu sagen. Das war irgendwie anders zusammengebaut, der Satz, aber sinngemäß.
Der von der Zeit war?
Ja, okay. Genau. Dellus von Zeitus.
Kann man schon mal sagen, weil letztendlich musste man ja die bisherigen 4 Berliner Tatorte wirklich auch gesamtlich betrachten. Also einzeln bringen die nicht viel. Als Einzelfall, während dieser Fall zum ersten Mal ein eigenständiges Fallkonstrukt war. Also wir haben einen Mord und wir haben einen Fall gelöst zum Schluss und kein Tinnis nebendran. Bis auf die üblichen privaten
Verwirrungen,
die halt eine Nina Rubin immer mit zu erleiden hat.
Das ist nämlich eine kleine Feiermaus. Jo. Gleich am Anfang krabbelt sie aus einem bekannten Berliner Club.
Musik und Frieden an der Warschauer Brücke neben dem Watergate, da kommt sie erstmal raus, sie wandert. Fand ich schon mal witzig, man kennt sich ja ein bisschen aus.
Ja, hat man auch schon mal gesehen.
Genau.
Wobei wir natürlich eher das Kloster besuchen in unserer Freizeit, aber...
Nein, ich war auf Young Huren Konzert da.
Ach so.
Okay. MC Bomber war auch am Start.
Ja, kann man sich auch mal anhören. Genau, und dann schmeißt sie ihre Klamotten weg. Da hat man schon das Gefühl, irgendwie will sie nicht, dass man weiß, dass sie schon wieder auf Feierei war. Das spielt auch ein bisschen eine Rolle in dem Fall, der aber eigentlich hauptsächlich diesmal um den Fall dreht, so wie du es schon selber gesagt hast. Ja, nicht so viel drumherum, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Killing.
Ja.
Und das war ja schön verwirrend. Also ich habe ganz lange nicht gewusst, was da so vor sich geht, ohne das Gefühl gehabt zu haben, dass man krampfhaft versucht, mich zu verwirren.
Ja, man hat zwischenzeitlich, also du hast ja im letzten Podcast, den habe ich mir angehört, zum Kommissar Hosch gemeint, dass wir sind ja mittlerweile von der Schleue her so gereift, dass wir wissen, das kann auch nicht die Falleslösung sein, dass die da den umgebracht haben. Da muss noch ein Twist kommen und der kam ja dann auch. Aber dieses ganze Rätselraten hat mich da zumindest dazu gebracht, zu vergessen, dass da noch eine irre Wendung kommt. Die wollen wir die verraten? Nö, müssen wir ja nicht.
Nee, die Leute haben das ja alles geguckt. Oder sie müssen wir noch ein bisschen reden.
Du kennst auch bestimmt auf dem Frühstücksfernsehen die Society-Expertin, ja, die immer über die Royals und Promis sich das Maul zerreißt. Der Vorteil, den wir hier haben, oder Ekel, ich kann mich über fiktive Figurenkonstellationen und Beziehungsgeflechte auslassen, ohne dass ich moralisch irgendwie mir ein schlechtes Gewissen haben muss, weil es ja fiktiv. Ja. Also möchte ich mal sagen, Nina Rubinsmann geht mir ziemlich auf den Sack.
Mhm.
Weil der hat so eine Art kontroll-besserwisserisches Gehabe, was ich gar nicht ab kann. Ich meine, ich habe vielleicht auch Tendenzen in diese Richtung. Ich bin wahrscheinlich auch so ein Typ, vielleicht komme ich deswegen nicht auf so eine Leute klar, die immer so aus ihren Poren rauslassen, guck mal, ich kann es einfach. Du kannst es nicht, es ist nicht schwer. Du kannst es auch. Mach's doch einfach. So diese Art.
Das hat auf jeden Fall bei dir getriggert, so habe ich den gar nicht gesehen. Der hat eigentlich nur da rumgehangen und Frühstück gemacht.
Ja, vielleicht ist es aus den bisherigen Folgen auch so in mir gewachsen.
Ach so, den kann ich halt gar nicht erinnern. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, was im letzten Fall. Sind die auch relativ weit auseinander? Kann das sein, dass es immer ein bisschen dauert, bis wieder das nächste Berlin angesagt ist?
Also das ist, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, noch dieses Jahr eventuell noch einmal Berlin zu sehen oder erst nächste, das ist halt nicht so oft, ja. Also Köln ist da anders, ja.
Aber kleiner Zwischenruf, wettermäßig waren wir voll in Ordnung dieses Mal. Mhm. Wir sitzen heute hier, es sind 34 Grad im Schatten, die Sonne scheint und die Flamingos fliegen. Und so ähnlich war es auch in dem Tatort, da war ja auch Sommer, ne?
Ja.
Laue Sommernächte waren da angesagt.
Ja, richtig lau. Also dann sag ich mal erstmal nochmal einen kühlen Schluck.
Ja, zack. Oh, puh, auch warm, ey.
Und da waren wir ja auch, um nochmal auf das Lokalkolorit zu sprechen, da waren wir ja, wo waren wir denn überall? Wir waren in der Flughafenstraße, da war der Autohändler, hieß es zumindest, das ist ja auch Neukölln. Und dann hast du gemeint, auch die Wohnung von
Harzerstraße dem Pärchen, ist auch Neukölln.
Alles Neukölln. Und dann waren wir natürlich auf dem Tempelhofer Feld spazieren, und das ist ja auch teilweise Neukölln.
Ja, genau. Das ist das Hipster-Paradies noch. Weil im Film wurde ja auch darauf angespielt, dass es dem Investitionsdruck nicht standhalten kann.
Und interessanterweise, ich mache jetzt eine krasse Überleitung, Tempelhofer Feld ist ja flach.
Mhm.
Und der Tatortblock hat geschrieben, dass der Fall ihn etwas flach vorkam.
Oh, die Überleitung ist auch flach. Ja. Das ist ja eine runde Sache.
Ja, das ist perfekt.
Jetzt habe ich auch eine runde Sache gesagt, flach, das ist lustig. Ne? Nochmal ein Witz, nochmal oben drauf.
Draufgepackt. Was ich nachvollziehen kann, weil letztendlich wart ja nicht viel, wa? An Verwirrungen und Verästelungen, aber es muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
Aber interessantes Milieu, also Homosexualität, großer Hass bei migrantisch aufwachsenden Kids, hassen Schwule.
Dann noch ein Kommissar, der auch homosexuell ist und da vielleicht auch ein bisschen sich reinfühlen kann.
Genau.
Oder bisexuell, wie wir zu Beginn sahen. Er hat da doch hin und wieder vielleicht was mit Frauen am Laufen.
Er meint ja selber im Film, er fickt alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Eine lustige Szene.
Der Baum kam auch öfter zur Sprache. fand ich ganz gut. Das hat ein bisschen eine Trockene rausgenommen. Der Baum. Der Baum war eigentlich immer der Witzmoment.
Das stimmt. Als sie nach Frankreich geflogen ist, meinte er auch, was soll ich jetzt hier machen? Sie hatte nämlich eine Zwischenphase, wo sie in Frankreich war und da wusste sie nicht, was sie mit sich anfangen soll. Dann meinte er, schauen Sie aufs Meer oder
klettern
Sie auf den Baum. Das war nochmal ein kleiner Witz.
Ja, und was ich noch witzig fand, ist die Graffiti-Schmierereien auf dem Schulklo.
Ja, da hast du genau hingeguckt.
Ja, da musste ich schmunzeln, weil ich habe da geguckt, so, vielleicht kennt man ja irgendwelche Tags oder so. Nee, aber ich kenne keinen Sprüher, der sich Mega nennt oder
Bam.
Tatsächlich Bam, Mega und dann Gangster Bitches.
Ja.
Aber mein Lieblingstag war Yeah.
Ja, ja, das schreibt man halt da so hin. So schlimme Beschimpfungen wie Yeah, ne? Wobei sie ja vorher dann doch was Schlimmes gekritzelt haben. Ich glaube sogar auf die Tafel oder so. Die haben das Auto abgebrannt von dem homosexuellen Lehrer und da hieß es zuerst die schwulen Karre. Und dann der Schwule.
Ja.
Das hat ja schon alleine dazu geführt, dass die ganze Zeit die Kommissare vermutet haben, dass es diese Migranten-Kids-Group ist, die den Lehrer auf dem Gewissen haben.
Und dass es ein Tätschel-Vorfall gegeben haben soll.
Ja, Tätschel-Vorfall.
Den es gar nicht gab.
Nee, es wurde nicht getätschelt, es wurde nicht gefummelt. Ja. Es wurde einfach nur übel mitgespielt von allen möglichen Richtungen. Ja. Diesen Fall auch, denn der Tätschel-Vorgang, auf den der Kommissar Bülow anspricht, ist eine Erfindung der bezaubernden Jasna Nemec, so heißt die Figur. Schauspielerin heißt Lisa Vicari oder Vicari oder Vizari, wie auch immer. Mhm. Die wollte nämlich eigentlich nur, dass ihr lieber Duran, der gleichzeitig der Ziehsohn des homosexuellen Paars ist, dass der da bleibt und nicht im Ausland studiert.
Und
dass er bei ihr bleibt.
Darauf bezog sich auch der Satz des Kommissar Karos, und zwar Amour fou, hat er nämlich bezogen auf die junge Dame formuliert gegenüber der Gay-Mutti.
Und Amour fou, da haben wir ganz lange recherchiert und gegoogelt, überall angerufen, Sprachwissenschaftler.
Und hast du was rausgefunden?
Ja, ja. Ich habe dann einfach bei Wikipedia geguckt, nachdem die alle mich so vollgesammelt haben. Da steht tatsächlich wortgetreu, der Duden definiert den Begriff Amour fou als bildungssprachlich für eine verhängnisvolle, leidenschaftliche, rasende Liebe. Aber so richtig rasend war sie nicht, ne? Eher verhängnisvoll.
Naja, du weißt ja nicht, also wie gesagt, Caro bezog das ja auf das junge Pärchen mit der Schwangerschaft, und wie rasend diese Beziehung war, haben wir ja nie sehen können, weil die war ja vor dem Fall.
Genau, weil der Duran ja die ganze Zeit nicht am Start war. Der war ja verschollen.
Ja, und sein Partner, der Armin, der wurde gespielt von einem Jens Harzer, und den haben wir auch im Tatort, ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast, im Tatort 1001, und zwar Muro Ulitukur. Da war ein Serienmörder unterwegs.
Das war er?
Das war er. Er hatte da eine Sonnenbrille getragen und hat auch eine ähnlich zurückhaltende, in sich gekehrte, stille Art an den Tag gelegt.
Der war ziemlich gut, fand ich, muss ich ehrlich sagen.
Er ist halt Muro, wa?
Ich nicht der schon. Tatort, sondern der Schauspieler. Den Tatort habe ich nicht gesehen. Ja. Aber der Schauspieler Jens Harzer hat einen Bomben-Schulmutti-Job abgegeben.
Ja, und da möchte ich aber trotzdem noch ein Kompliment an den anderen Darsteller geben, den ich noch besser fand. An den Aaron Hilmer. Der hat den unglücklich verliebten Boy gespielt.
Ah, Stipe.
Ja, und den fand ich am überzeugendsten, weil seine Zittrigkeit, seine unglückliche Liebe und seine zurückgebliebene Art hat er so überzeugend dargestellt. Also ich habe sie ihm hundertprozentig abgekauft. Und
diese halbstarke Manneskraft hat er gut gemacht.
Also Kompliment an den Aaron.
Kompliment generell, würde ich fast jetzt sagen, an die Schauspielers. Mhm. Weil ist jetzt keiner negativ aufgefallen. Die Merit Becker ist eh gut. Der
Waschke stand auch, fand ich auch sehr witzig.
Ja.
Dass die immer bei so klassisch dastanden. Also das war eigentlich nicht gewohnt. Das war dann einfach so, er steht in zweiter Reihe bei den Hausbesuchen, bei den Türöffnungen und so. Und selbst das Ende im Krankenhaus, einfach den Weg in den Sonnenuntergang, das war halt stattdessen in den Krankenhausflur. Das war irgendwie so einfach. Keine irgendwelchen Ticks, Macken, sondern die stehen da einfach. Fertig.
Ja, allerdings. Und dieser Marc Waschke erinnerte mich tatsächlich an den Ami-Schauspieler Michael Fassbender. So von der Art, dieses Laufen, dieses Robuste. Dieses Auftreten, das auch dieses Kühle und so, fand ich gut. Ich fand auch die Bilders gut. Also waren schöne Bilders. Musikalisch ist mir irgendwie nur ein Lied aufgefallen. Das lief die ganze Zeit. Das heißt La Mer, genau. Es ist ein Chanson La Mer und der ist von Charles Trevet. Okay. Wenn man die so ausspricht. Ja. Vom Franzosen, sagen wir es mal so. Ja. Der hat ein französisches Lied gesungen und das hat der Armin immer gehört die ganze Zeit, ne? Ja, und jetzt muss ich was sagen. Eigentlich wollte ich diesen Tatort nicht gucken, sondern einen Kommissar Hosch-Move machen, den er letztens bei unserer Aufnahme gemacht hat, nämlich, dass er den nicht geguckt hat, weil wegen Zeit.
Ja.
Und mir dann Fragen stellt. Ich habe ihn jetzt doch noch reingezogen, eben gerade ganz frisch, noch ganz heiß wie warme Semmelchen im Kopf. Aber ich habe da vorher überlegt, was, wenn ich jetzt doch der Interviewer wäre, ohne den zu gucken, was würde ich Bülow fragen, Kommissar Bülow. Eine Frage würde ich gerne noch stellen, vielleicht sprengt die den Rahmen. Ich würde mir wünschen, dass du diesen Tatort mal aus der Sicht der Durchschnittshausfrau beschreibst. Versuch dich hineinzuversetzen in der Durchschnittshausfrau und sag mir, was macht dieser Tatort mit dir? Amour fou.
Und das fand ich ja mal interessant. Also diesen Bereich kenne ich gar nicht. Und es war ganz spannend. Und die armen Schwulen, die wurde ja ganz übel mitgespielt. Und dann diese asoziale Volk da von der Straße, Pfui, pfui, pfui. Also zum Glück ist es gut ausgegangen am Ende. Gut, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Ich fand das sehr gut. Hat beim Bügeln richtig Spaß gemacht.
So. Ja, klingt überzeugend. Ja, ja, ich glaube, genau das würde Frau Mustermann zum Besten geben. Wissen wir eigentlich, wie die Einschaltquote ist?
Nö.
Irgendwie.
Nö.
Sagen wir mal so, ne?
Wir sind leider, wir sind heute ohne Mr. Quote angetreten, deswegen haben wir die nicht auf dem Schirm.
Wir sagen mal, das ist halt eine.
Genau, so. Aber wir können den Bodycount schnell abfrühstücken.
Wie wär's denn damit? Ein schöner Bodycount. Na dann sage ich mal, einer. Ein anderthalb, komm. Wir zählen den Arm, zusammengeschlagenen Arm noch so halb mit.
Ja, wir können natürlich auch noch den verstorbenen Vater, dessen Erbe auch noch. Was war eigentlich mit der Frau auf der Parkbank? War es die Mutter von dem Armin? War es eine einfach nur eine?
Ja, wo kam die denn her?
Ja. Die Darstellerin, die kennt man, das war die Angela Winkler. Und die spielt tatsächlich auch bei der Blechtrommel die Mama und auch bei Bennys Video die Mama.
Oh.
Also zwei sehr prägnante, bittere Filme. Und wer weiß, ob sie jetzt Armins Mama war.
Die Rolle der Mama hat sie drauf. Deshalb naheliegend, dass sie auch da die Mama ist. Finde ich eine komische Mama, weil die Mama wollte, irgendwie hatte ich das Gefühl, so dem Armin immer so ein Bussilein geben oder so schmusen oder so.
Nö, ist doch Kopf aber so ist doch ein normaler Mama-Move.
Ja, aber so auf dem Mund.
Ach so, oh, ah, okay. Ja. Ja, weil sie nicht weiß, das ist Sohn. Aber sie hat so Liebe im Herzen und will küssen. Wenn sie wüsste, das Sohn, weil sie nicht verballert ist, dann würde sie nicht küssen auf den Mund. Dann würde sie kuscheln.
Aber sie haben da Französisch geübt. Und wer auch richtig gut Französisch kann, ist die Kommissarin Rubin.
Mhm.
Die ist mal eben nach Frankreich gejettet. Und das war lustig, weil wir haben festgestellt, die kann ja noch nicht mal sagen, wo ist die Hausnummer 13? Je vous number 13. Das war relativ gutes Französisch. Also ich glaube, ich bin fließend in Französisch, wenn man das so als Maßstab nimmt. Hat man gehabt, so gut gemacht, die Frau Rubin. Hat sie nochmal einen kleinen Gag eingebaut.
Ja. Übrigens, wie es weitergeht in Berlin, ich habe ja eben vorhin am Anfang schon mal angemerkt, dass es noch einen Fall geben wird in diesem oder kommenden Jahr. Und das ist ein Thema, das mich ja brennend interessiert.
Mm.
Der Fall wird heißen, dein Name sei Harbinger und was jagen die? Einen fucking Serienmördermann!
Yeah!
Irgendwann in diesem Jahr, im Winter vielleicht oder 2018, gibt es Serienmörder-Hunting-Action. Das möchte ich sehen. Ich hoffe, der ist richtig krank im Kopf und hat irgendwelche perversen Techniken. Der letzte Serienmörder, an den ich mich erinnern kann am Tatort, war ja der mit dem geilen Knight Rider-Auto. Nachtsicht hieß der Tatort. Mit Inga Lürsen und jetzt steht der Freund und hat mir auch sehr gut gefallen.
Den hast du doch mit unserem schönen Postkommissar, Paketkommissar besprochen,
ne? Genau, unserem Paketpeter. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Schönen Gruß an Paketpeter. Und übrigens auch endlich schönen Gruß an einen treuen Hörer, den ich persönlich kenne, lieber Jan.
Ach so.
Von PowerPoint-Büro, wo ich arbeite, explizit grüßen. Habe ich mir die ganze Zeit vorgenommen und jedes Mal vergessen.
Und ja, bevor wir es vergessen, wir haben Anrufe gekriegt.
Haben wir?
Ja.
Schon wieder?
Ja, Mann.
Meine Güte. Na dann, Mats ab!
Die Crime Line. Mach deine Aussage.
Vielleicht können mich die Spezialisten des Tatort-Podcasts aufklären, wer eigentlich jetzt nun der Tote, der Verbrannte war, nachdem der Mann ja wie der Lehrer wieder aufgetaucht ist und ich zwischendrin mal weggeratzt bin. Also ich finde, das ganze Ding hat sich im Vorfeld, diese Beschreibungstexte haben sich sehr interessant gelesen. So interessant mit der ganzen Machart konnte ich diesen Amour Fou eigentlich gar nicht finden, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich dann einfach einmal eingeschlafen bin. Und mich hat das ganze Ding eigentlich nicht so vom Hocker gerissen. Eine Mordstory, aber irgendwie bin ich so ein bisschen gespalten. Aber selbst schuld, man hätte ihn ja dann noch einmal anschauen können. Aber so wichtig war mir dann diese ganze Geschichte doch nicht. Und dann frage ich eben die Podcaster, wer nun eigentlich der Tote war. Und die werden es dann schon wissen und sich entsprechend ausmehren. Ich wünsche euch was.
Hier ist wieder Bad Pyrmont. Zum Thema des gestrigen Tatorts stellt sich mir erstmal eine Frage. Haben jetzt eigentlich Rubin und Caro am Anfang geknattert? Oder war das gar nicht Caro in der Anfangsszene? Und wenn ja, warum hat denn Rubin diesen glitzernden Rock dann in die Tonne getreten? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber nichtsdestotrotz, um 11.37 Uhr am Pfingstmontag hatte Jürgen Meier von WDR 2 gesagt, der Tatort sei unheimlich sehenswert, weil das Ende so überraschend sei. Das wiederum führte allerdings dazu, dass um 20.37 Uhr ich dann schon wusste, wie der Tatort ausgeht, denn so überraschend war das dann auch wieder nicht. Was mich ein bisschen wunderte ist, hat der Witwer eigentlich gar keinen Namen gehabt? Also wurde nur einmal als Frau Schopper vorgestellt und danach aber nichts mehr. Kam mir auch so ein bisschen vor, der Typ, wie er gespielt hat, so eine Mischung aus Christoph Maria Herbst und Andreas Dorau irgendwie. Ist auch wurscht. Ich fand den Tatort auf jeden Fall richtig gut. Er hatte zwar seine Längen und einige Figuren, wie zum Beispiel Stiepe und sein Kumpel, die so ein bisschen aussahen wie bei GTA Real Life. Die einigen Figuren waren auch sehr überzogen, aber von der Thematik her war es mal wieder was anderes und die Konstellation Caro, Rubin und Viktor, die wird hoffentlich bald endgültig gelöst, wenn dann Viktor nach Bayern, denn der wird ja dann mit Sicherheit wegziehen. Dann haben wir also noch eine alleinerziehende Kommissarin und dazu Caro, wo man immer noch nicht weiß, in welche Richtung der tickt, was ich aber auch gar nicht wichtig finde. Ich bin mir sicher, dass er mit dem namenlosen Witwer nichts hatte, denn das würde ja gar keinen Sinn machen. Caro hatte schon öfter mal irgendwelche Bettszenen gehabt, die nur angedeutet wurden. Deswegen soll das wahrscheinlich den Zuschauer zum Rätseln animieren. Mir ist allerdings Gottlieb Schulze. Schönen Tag noch.
Ja, Bad Pyrmont hat wieder einen rausgehauen.
Also es war nicht die Nina Rubin, es war ja die Gerichtsmedizinerin, die im Bett lag bei Caro.
Ja.
Und ansonsten kann man mal sehen, war es schon ein bisschen gegenläufige Meinung. Also er fand ja lustig aus GTA, die beiden Boys. Ich fand den ja besonders hervorzuheben als Schauspieler. Mhm. Und ich bin aber auch seiner Meinung, dass ich würde mich tatsächlich wie aus der Sicht einer Society-Expertin freuen, wenn Nina Rubin nicht mehr mit ihm zusammen ist. Und
alleinerziehend.
Oder auch, vielleicht nimmt er die Boys ja mit. Man kann sie in den Club sehen, dann ist es ja richtig dirty.
Kann sie wieder rumtigern durch die Nacht. Muss ich mir anrufen und sagen, sie ist bei der Observation.
Und, ja, und dann kommt sie verstrahlt zum Fall und das fände ich auch sehr witzig, wenn so eine richtig, so eine Schnapsdrossel-Partymaus als Kommissarin ist, wäre auch funny.
Aber er wusste schon um 20.37 Uhr, der liebe Bud, wie der Fall ausgeht und wie die Wendung herkommt.
Wegen dieser Review von irgendeinem Journalisten da.
Ach so.
Der hat gesagt, es gibt eine krasse, drastische, überraschende Wendung.
Und ach so.
Die hat dazu geführt, dass er in seinem Kopf da rumgedreht ist.
Und der Typ wurde tatsächlich nicht so oft namentlich erwähnt, der Witwer, der angebliche Armin. Und wir müssen jetzt auch nochmal sagen, haben wir jetzt nämlich gar nicht gesagt, für alle, die jetzt hier länger zuhören, vielleicht nicht den Tatort geguckt haben, die krasse Wendung ist, dass der
jetzt
Mann...
Jetzt kommt der Spoiler.
Ja?
Wer den noch gucken will, der muss jetzt abschalten.
Ohren zu, Decke über den Kopf, Kissen in den Mund. Der eigentlich angeblich tote Lehrer ist ja gar nicht tot. Der chillt da in Frankreich. Ja, genau. Am Strand hängt er da ab, macht sondern sich einen bunten.
Der leibliche Vater von den Jungen.
Von Duran, der Papa, der Rado.
Der ist ausgeflippt und wollte mit Messer angreifen. Haben die den in Notwehr mit der Flasche umgehauen.
Ja.
Und dann haben sie gedacht, das lobt uns keiner, weil wir haben so eine doofe Grundkonstellation, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Uns wird keiner das hier abnehmen. Wir müssen das vertuschen.
Wir müssen es relativ aufwendig vertuschen.
Ja,
und so kam es zu diesem... Das ging aber alles auf den Nacken von Armin und Duran, um mal Neuköllner Sprech hier mit reinzubringen. Also, Ding Dang Dong, da war ja wieder einiges los hier.
Kann man gucken, kann man empfehlen?
Kann man, muss man nicht.
Nö.
Kann man machen.
Ja, also, wer sowas wie in die Richtung skandinavische Krimis haben will, der kann hier einschalten.
Allerdings, und man kann auch mal kurz den großen Matthias Dellus zitieren, ja, der eigentlich im Grunde uns immer das Skript schreibt für jeden Podcast. Eigentlich lesen wir nur ab, nur leider sind wir so schlecht im Lesen, dass wir dann auch irgendwie immer alles Mögliche durcheinander bringen. Summa summarum, um es mal zusammenzufassen, oberflächlich hat der Dell gesagt, naja, also so toll war es bis jetzt nicht in Berlin, aber das hier ist auf jeden Fall eine Steigerung. Und auch das Thema Homosexualität von Caro nervt ihn wohl ein bisschen, weil er so das Gefühl hat, dass man jetzt endlich mal einen homosexuellen Kommissar hat. nach tausenden von Jahren und man hätte das eigentlich so nebenbei abklappern können und gar nicht weiter drüber reden. Man kann einfach sagen, der ist schwul, Punkt, aus. Ist ja immer ein bisschen Thema, stimmt schon. Aber abschließend sagt er, im Grunde geht es jetzt erst richtig los in Berlin. Er hat die Hoffnung, dass es sich bessert und dass jetzt sozusagen der Startschuss gefallen ist für noch bessere Fälle.
Ich sag nur Serienmörder.
Absolut.
Ja.
Und schön Berlin, also hier war schön in Berlin alles umbringen. Das muss jetzt auch mal sein.
Ne? Yeah.
Ich meine, da irgendwo in der Provinz in Wiesbaden bei Moreau räuchern sie schon wie sonst was. Und in Berlin, der großen Stadt, ja, da können wir wohl nichts anderes aus ins Bergheim gehen. Also da muss jetzt mal wieder richtig gekillt werden, Freunde.
Nicht, dass es wie der, bei The Collector ist. Es ist ein Horrorfilm, wo so ein Serienmörder, so eine komische... ein Club, irgendeine Maschine gebaut. Ich habe den noch nicht gesehen, der baut eine Maschine, wo alle auf dem Dancefloor umgebracht werden. Naja, mal gucken. Ich glaube, das erwartet uns nicht im Tatort, denn der ist ab 12 freigegeben. Aber wir schauen mal.
Wir schauen absolut.
Bis dahin, nächste Woche kommt Tatort Dresden und Ende Juni fängt dann die Sommerpause an. Okay.
Alles Gute und weiter einschalten, kommentieren, anrufen und wir versuchen unser Bestes, uns schön aus dem Schneider zu manövrieren.
Okay. Haust.
Tschüss.